Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, wo dich vielleicht gar nicht berührt, weil du sagst, da stehe ich drüber. Das Thema heißt, in der Wüste leben, aber von Gott ausgerüstet sein. Weil manchmal, da machen wir so Wüstenwanderungen, möchte ich mal sagen, da läuft es einfach nicht rund, trotz aller biblischen Verheißungen, bist du irgendwie so, ja. Könnte auch anders sein und man denkt dann so, naja. Bevor ich jetzt aber loslege, möchte ich uns eine kleine Geschichte erzählen. Da ging jemand spazieren, zwar am Meer, geht an eine Klippe entlang und freut sich über den schönen Ausblick und rutscht ab. Und so in letzter Sekunde greift er sich einen Ast und hält sich dran fest. Ah, geschafft, ja. Aber der Ast, der wird nicht ewig halten, der wird nicht ihn tragen, kein Absatz, er kann nicht weiterkommen. Und in seiner Verzweiflung schreit der Typ zu Gott, oh Gott, wenn es dich gibt, rette mich, ich werde an dich glauben, Gott, rette mich. Und er schreit, und ich glaube an dich. Und er sagt eine Stimme zu ihm, ja, das sagen alle. Immer wenn sie in Not sind, die Menschen kommen sie zu mir, ja, und ich glaube bestimmt. Ja, aber ich meine es echt, ich meine es wirklich, ich glaube an dich. Also gut, ich glaube dir, ich rette dich. Lass los, ich fange dich auf. Was, loslassen? Du hast du nicht mehr alle. Nein, das glaube ich nicht. Aber genau so ist es auch in unserem Leben manchmal. Vielleicht hängen wir nicht über dieser wortwörtlichen Klippe, aber wir haben so Nöte, Sorgen, Ängste, schwerwiegende Probleme, wie wir es heute Morgen schon gehört haben. Und man versucht dann manchmal, also mir geht es manchmal so, Gott zu sagen, wie er mir helfen soll. Hilf mir, aber bitte so. Wir hängen über dieser Klippe, wir haben Probleme. Und er macht uns deutlich, gib mir das Problem. Und wir sagen, nö. Weil irgendwie schaffen wir es doch nicht. Manchmal schaffen wir es auch, legen das Problem wirklich ans Kreuz, aber nehmen es dann irgendwie wieder mit, nehmen es auf. Und das ist dann schwierig. Gott sagt, lass los. Ich sage zu Gott, hilf mir. Gott sagt, ja, gib mir das Problem. Und dann sage ich, ja, nee. Das ist so menschlich. Ich weiß, dir geht es nicht so, du hast das voll im Griff. Du schaffst das. Aber viele Menschen in der Seelsorge, das erlebe ich immer wieder, das funktioniert einfach nicht. Auch bei mir funktioniert es nicht immer wieder. Wir versuchen es selbst zu machen, versuchen selbst das in den Griff zu kriegen, anstatt gleich zu Gott zu gehen und sagen, Herr, mach doch du, du musst es machen. Und da ist mir so ein Typ aus dem Alten Testament eingefallen, der hatte auch so ähnliche Probleme. Gott hat was gesagt und es hat nicht funktioniert. Und er ist mit dieser Situation von meinem Empfinden sehr, sehr weise, sehr bemerkenswert umgegangen. Und wenn wir sein Leben betrachten, dann kann es uns helfen, vertrauensvoller, mutiger und zielorientierter zu leben. Vielleicht kennt ihr ihn, es ist Kaleb. Und ich habe hier einen kurzen Abriss von seiner Geschichte. Und ich möchte es mal einfach kurz erzählen. Mose hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und jetzt waren sie in der Wüste unterwegs. Und sie sind tatsächlich schon bis fast an die Grenze des verheißenen Landes gekommen, standen schon kurz vor dem Land Kanaan und die Landeinnahme stand unmittelbar bevor. Also jetzt sollte sich das, was Gott verheißen hat, erfüllen. Jetzt sollte es geschehen. Er steht so nah da wie die Tür. Ich muss nur hindurchgehen. Und so hat Gott dem Mose befohlen, von jedem der 12 Stämme einen
Mann abzusondern und den sollten sie dann in das Land schicken. Und diese 12 Männer, diese 12 Kundschafter sollten das Land erkunden. Und da war eben auch Kaleb dabei und sein Freund Josua. Und sie kamen in das Land und da stellten sie fest, boah, voll cool hier. Oh, wow, Früchte, boah, nie gesehen. Und so groß und so fett und wow, fettes Weideland, alles schön. Die Bibel umschreibt es mit dem Begriff, dass Milch und Honig überfließt. Und sie wanderten weiter und dann kamen sie auch an Städte, an große, befestigte Städte, an Stadtmauern. Und da waren plötzlich, da leben ja Riesen. Aber trotzdem, das Land, das war herrlich, es war schön, es war wunderbar. 40 Tage waren sie unterwegs und dann gingen sie zurück. Und um zu beweisen, was sie alles für Sachen entdeckt haben, haben sie so eine Weinrebe mitgenommen. Stellt euch das vor, die war so groß, so schwer, dass zwei Männer sie tragen mussten. Das geht heute trotz Generfolg nicht. Sie haben Früchte mitgebracht, die Leuten lief das Wasser im Mund zusammen. So was hatten sie noch nicht gesehen. Und sie erzählten, dass dort Milch und Honig überfließt. Sie berichteten von tollen Weidegründen, dass es schön war, dass es herrlich war. Aber sie erwähnten natürlich auch die befestigten Städte und dass da große, starke Einwohner waren. Aber Kaleb ermutigte die Israeliten und sagt, lasst uns aufbrechen und das Land einnehmen. Wir können es ganz bestimmt erobern. Lasst uns losgehen. Lasst es uns nehmen. Es ist alles da. So wie Gott verheißen hat. Es ist da. Kommt. Wir gehen durch die offene Tür. Wir nehmen es. Komm mit. Sie waren begeistert und wollten losstürmen. Aber die anderen 10 Kundschafter, die hatten eine ganz andere Sichtweise. Die erzählten von allem Negativen. Sie bauten ein richtiges Horrorszenario auf. Oh, bloß nicht! Dort sind Riesen, die fressen uns! Die sind so riesig, da sind wir so klein wie Heuschrecken. Bloß nicht! Bloß nicht, ja, nicht dahin, nicht, nein. Wir lassen das. Sie berichteten ausschließlich negativ, ausschließlich destruktiv. Aber Kaleb und sein Freund Josua versuchten, das ins rechte Licht zu rücken und trotzdem das Volk zur Landeinnahme zu bewegen. Komm, wir gehen weiter. Gott will es doch. Und sie warnten nicht so sehr vor den starken und großen Bewohnern des Landes, sondern sie waren fest überzeugt, dass sie das Land auch wirklich einnehmen können. Nicht, weil sie so stark sind, sondern weil Gott so stark ist. Sie haben sich wirklich felsenfest auf Gottes Verheißungen verlassen. Für sie war es klar, Gott macht es, Gott macht es, Gott macht es. Und was ist geschehen? Das Volk ist in sein altes Verhaltensmuster zurückgefallen. Sie fingen an zu murren. Und plötzlich wollten sie zurück in das, ach so herrliche Ägypten. Ach wie schön war es doch. Ach wie herrlich. Lasst uns zurückgehen. Sie wollten sogar einen Anführer bestimmen, der sie wieder zurückführt. Kaleb versuchte nochmals mit Josua zusammen, hey stopp, geht's noch? Gott wird uns das Land geben. Glaubt einfach. Wartet. Habt keine Angst vor den Fremden. Gott ist größer. Vertraut auf Gott. Und wenn ihr das nicht tut, dann kehrt ihr euch von Gott ab. Und jetzt war es Gott irgendwie zu dumm. Er griff ein, er hat gesagt, so Freunde, so nicht. Er wollte das Volk strafen. Und er wollte schlicht und ergreifend sofort das ganze Volk töten. Krass. Die, die er gerettet hat, wollte er nun töten, weil irgendwo hat er gesagt, jetzt ein Schlussstrich. So nicht. Doch Mose flehte Gott an, Herr, vergib ihnen noch einmal, vergib ihnen nur noch dieses eine Mal. Rette sie, führe uns weiter, dass auch die umliegenden Völker sehen können, dass du der großartige, herrliche Gott bist. Der sogar stärker ist als dieses verzagte, mutlose Völkchen in der Wüste. Und was ist passiert? Gott ließ sich umstimmen. Gott ließ sich umstimmen und er hat vergeben. Allerdings hatte diese Vergebung auch Konsequenzen. Und auch das müssen wir uns klar machen. Wir erkennen an diesem Beispiel, auch wenn Vergebung ausgesprochen wird, ist nicht automatisch wieder alles gut. Da bleiben Narben zurück, da sind Wunden da, die heilen müssen. Und da gibt es Konsequenzen, die vielleicht auch ein Leben lang getragen werden müssen. Es muss nicht so sein, aber es kann. Und die Israeliten mussten diese Konsequenzen tragen. Denn Gott sagte, von euch hier, alle, die über 20 Jahre alt sind, außer Kaleb und Josua, ihr sollt alle sterben. Ich schicke euch 40 Jahre in die Wüste und dann werden alle, die älter sind als 20, umkommen. Und es ist ja auch geschehen. Nur Kaleb und Josua, die sind eingezogen, das verheißene Land. Und die 10 Kundschafter, die Gott nichts zugetraut hatten, die tötete Gott auf der Stelle. Wir merken, dass nur 10 Leute, relativ wenige, so ein großes Volk negativ beeinflussen konnten und haben. Und das ist auch heute noch so. Wenige können viele negativ beeinflussen. Auch im Marketing ist dieses Gesetz der großen Zahl studiert worden, ausgewertet worden. Und ein Mensch, der kann 100 Menschen negativ beeinflussen. Ein Mensch kann aber nur 10 positiv beeinflussen. So krass ist der Unterschied. Du merkst, wie du reagierst, was du sagst, hat Einfluss. Bist du ein Negativdenker und beeinflusst andere negativ, das wird viel stärkere Auswirkungen haben. Aber, so sagt Gott, mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat. Und seine Nachkommen sollen es erobern. Kaleb war treu. Er war Gott gehorsam. Er hat den Auftrag, das Land zu erkunden. Und er vertraute dabei voll und ganz auf Gott. Er hat sich auf ihn verlassen. Er wusste, ich selbst pack's nicht. Aber Gott, der macht das, der schafft das. Das Volk dagegen hatte alles vergessen, was Gott schon Wunderbares getan hatte. Die Angst des Volkes vor den Riesen verstellte ihnen den Blick auf das ansonsten so fruchtbare Land. Sie wollten lieber fliehen, als sich der Herausforderung stellen. Und da können wir uns merken, wer vor den Herausforderungen Gottes flieht, der wird kein geistliches Wachstum erfahren. Wer vor den Herausforderungen Gottes flieht, wird kein geistliches Wachstum erfahren. Im Gegenteil, man stirbt geistlich. Das ist eine krasse Aussage, ich weiß, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich immer herumfliehe und mich drücke, komme ich nicht vorwärts. Ich wachse nicht. Wenn ich aber in den Herausforderungen oder in der Not, in dem Leid sehe, Gott ist größer und ihn frage, was hast du mit mir vor? Ich garantiere dir, da wird sich etwas verändern. Kaleb hätte so gerne diese Herausforderungen angenommen. Und im Gegensatz zum Volk hat er sich an Gottes Zusagen erinnert. Er hat sich an Gottes Verheißung erinnert, dass Gott sie in das verheißene Land führen wird. Er hat daran festgehalten. Und so konnten ihn die Riesen auch nicht schrecken. Denn er sah hinter diesen großen Menschen den noch größeren Gott. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, heißt es da. Woher kommt meine Hilfe? Von dem noch größeren Gott. Wir lesen, dass Kaleb einen anderen Geist hatte. Es ist offensichtlich, dass das natürlich der Geist Gottes war, der ihn ganz eng mit Gott verbunden hat und ihm auch den Blick auf Gottes fantastische Möglichkeit geschenkt hat. Mir geht es in meinem Leben manchmal so, dass ich da eher mutlos bin oder verzagt bin. Ihr wisst ja, ich wurde letztes Jahr an beiden Knien operiert und dann lief es super gut, die Heilung, boah krass. Die Ärztin sagte, boah so toll, habe ich das noch nie erlebt. Und vorletzte Woche konnte ich kaum laufen vor Schmerzen. Auf einen Schlag, bumm. Und ich lag da heulend in meinem Bett und sagte, Mensch Gott, das gibt's doch nicht. Ich habe geflennt, habe Gott angeklagt, habe gesagt, Mensch, was soll der Mist? Bis es Klick gemacht hat und ich auch hier sagen durfte, Gott ist doch größer. Mensch, es lief so gut, freu dich dran, dass es so gut lief. Und jetzt hilf du und jetzt mach du und ich nehme in Anspruch, dass ich durch deine Wunden geheilt bin und mach. Und es wurde tatsächlich besser. Vorhin saß ich noch da mit Schmerzen, konnte kaum sitzen und habe gesagt, Gott, das ist doch deine Geschichte. Ich hätte mich jetzt von den Schmerzen regieren lassen können oder sag mir, ich herrsche jetzt über die Schmerzen, indem ich Gott machen lasse. Und jetzt stehe ich im Moment gerade völlig schmerzfrei hier. Nicht, weil ich so toll bin, weil Gott so toll ist. Und so kann es in allen Situationen gehen. Ich darf Gott hinter dem Riesen sehen. Ich darf Gott hinter dem Riesen sehen. Kaleb hat neben diesem anderen Geist oder durch diesen Geist Gottes auch reichlich Mut bekommen. Und so beschwichtigt er das Volk, das gegen Mose murrte. Ich lese jetzt Auszüge aus den Kapiteln 13 und 14 aus dem 4. Mosebuch. Da heißt es unter anderem, doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und in das Land gehen, das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Vielleicht kennt ihr die Redewendung, wer aus der Masse heraustritt, wird zur Zielscheibe. Wenn ich aus der Masse heraustrete, hat der schon wieder mit seinen frommen Sprüchen. Hat die schon wieder mit ihrem Beten wollen. Der schon wieder, der Fromme. Vielleicht kennt ihr das. Kaleb und Josua, denen erging es so. Sie standen nicht nur gegen die 10, sondern gegen ein ganzes Volk. Und ich finde das ja spannend. Alle 12 haben zur gleichen Zeit das gleiche Land durchwandert. Alle 12 haben zur gleichen Zeit das gleiche gesehen, das gleiche gerochen, das gleiche erlebt. Und trotzdem reden die einen so, und die anderen so. Als wären es zwei völlig unterschiedliche Länder, die sie bereist hätten. Zwei völlig unterschiedliche Begebenheiten. Aber es gab eben einen riesigen Unterschied. Kaleb und Josua, die waren realistisch, gläubig realistisch. Sie verglichen nicht sich selbst mit den Riesen, weil klar, wenn ich mich mit einem Riesen vergleiche, bin ich klein und mickrig, wie eine Heuschrecke. Wenn ich aber die Riesen mit Gott vergleiche, dann sind die Riesen plötzlich so klein und mickrig und wie Heuschrecken. Und das ist Glauben. Ich darf nicht mich in das Verhältnis zum Problem, zur Not setzen, sondern ich darf, ich muss, ich soll, ich kann das Problem in das Verhältnis zu Gott setzen. Und dann wird das Problem plötzlich klein. Wir leben hier in der Schweiz, einem tollen Land mit super tollen hohen Bergen. Und ich bewundere das jedes Mal, wenn ich abends nach Hause fahre und ich sehe die Bergkette vor mir. Wow, schön. Aber Gott ist größer. Glaubst du das? Hä? Glaubst du das?
Ja.
Geht doch. Lebst du das auch? Das ist das Entscheidende. Ich glaube, schön, aber lebe ich es auch im Alltag? Hier, relaxed im Gottesdienst. Kann ich das locker sagen, ja? Aber morgen im Alltag, bei meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, die vielleicht so sind, wie lebe ich es da? Und das ist so ein Spannungsbogen, wo wir alle drinstecken. Und das ist nicht immer einfach. Aber ich kann es lernen. Ich kann es lernen, dass meine Probleme, auch wenn sie noch so groß sind, nie größer sind als Gott. Gott ist größer. Der Blickwinkel ist wichtig. Wie sehe ich das? Wie gehe ich mit dem Problem um? Klar, wenn ich die Berge sehe und nicht drüber hinweg gucke, wird das alles für mich unüberwindlich. Wenn ich aber Gott dahinter sehe, dann wird es plötzlich etwas einfacher. Wir haben ein nächstes Bild. Was denkt ihr, wer das kennt, der soll jetzt einfach mal still sein. Aber wenn du es zum ersten Mal siehst, was denkst du ganz spontan, wer ist größer, der Mann oder die Frau? Wer ist dafür, dass der Mann größer ist? Mal Hand hoch. Wer ist dafür, dass die Frau größer ist? Hand hoch. Ich kann euch etwas sagen. Glaubt ihr mir das? Es sind beide gleich groß. Glaubst du mir? Jetzt wäre ein Ja schön gewesen. Es sind beide gleich groß. Das nächste Bild bitte. Es kommt einfach darauf an, wie ich auf die Situation schaue. Wenn ich meinen Blickwinkel verändere, merke ich, die Frau, die sitzt einfach weiter hinten, der Mann steht etwas weiter vorne und der Stuhl ist gar kein Stuhl. Es ist einfach ein Gebilde, das erst bei Betrachtungsweise zu einem Stuhl wird und die Frau plötzlich nach vorne rutscht. Aber in Wirklichkeit sitzt sie da hinten. Was heißt das? Ich muss vielleicht meinen Blickwinkel ändern. Meinen Standpunkt, auf dem ich schon jahrelang vielleicht stehe, mal vielleicht ändern. Mal etwas anderes wagen. Aber wenn wir ehrlich sind, darin tun wir uns schwer. Darin tun wir uns so schwer. Manchmal ärgern wir uns schon, wenn da jemand sonntags morgens auf meinem Platz ist, auf dem ich schon die letzten Wochen immer gehockt bin. Ja, Gott's noch. Den bisherigen Standpunkt ändern und aufgeben, sich von Gott verändern lassen. Genau das hat Kaleb getan. Genau das hat ihn ausgezeichnet. Er erkannte hinter den Riesen den viel größeren, mächtigeren, liebenden Vater, den mächtigen Gott. Und das war sein Glaube. Und daher konnte er mutig sein. Er war nicht anders wie du oder ich. Er war genau gleich, aber er hat Gott erkannt und hat Gott machen lassen. Und so hat er gehorcht. Er wusste, ich bin nicht allein. Ich wünsche mir diesen Mut, du auch? Und wir brauchen diesen Mut täglich, stündlich. Wir brauchen diesen Mut, diesem Gott unser Leben anzuvertrauen, diesen Mut zu bekennen. Aber das kann ich nicht aus mir heraus machen. Das muss Gott durch mich tun. Er muss gegen andere kämpfen. Wenn Satan bei mir an der Tür klingelt, ich mache nicht selber auf, sage Jesus, geh du. Und dann funktioniert das. In einem alten Lied heißt es, wo Christen unter dem Kreuz Gottes sind, da flieht Satan. Warum? Weil er weiß, keine Chance. Das Kreuz ist das Zeichen des Sieges. Leben wir in diesem Sieg. Wir können Kaleb, und ich empfehle dir wirklich mal die Geschichte nachzulesen, über einen wirklich langen Zeitraum begleiten. Als er jung war, da hat er diesen Mut und er hat es geschafft, sich gegen eine Mehrheit zu stellen. Er wollte lieber tot sein, als Gottes Auftrag verraten, weil die wollten ihn ja steinigen. Und dann ging er, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, 40 Jahre lang mit einem murrenden, immer wieder zweifelnden, immer wieder ungläubig werdenden Volk in der Wüste umeinander. 40 Jahre ist er mit anderen umhergelaufen. Er hat nicht sofort, zack, bam, jetzt, sein Erbteil bekommen. 40 Jahre. 40 Jahre muss er in der Wüste rumlatschen. Aber er hat an der Verheißung immer wieder festgehalten. Und er hat diesen Mut nie verloren. Und Gott hat ihn nie aufgegeben. Und das ist so schön. Kaleb wurde älter, wie wir auch. Und dann war er, sage und schreibe, 85 Jahre alt. Und er hatte immer noch diesen Glauben an einen starken Gott. Manchmal denke ich, boah, ich bin jetzt fast 60, wie mag es denn erst wieder 80 sein? Aber Kaleb hat das gepackt. Und was war? Er hat sein Erbteil bekommen. Gott hat gesagt, so, jetzt ist die Zeit reif, geh. Geh und vertreib die Riesen, ich gehe vor dir her und du kriegst das Land. Und was ist passiert? Er ist losgegangen und hat die Riesen vertrieben und hat das Land eingenommen. Aber er hatte 40 Jahre Bedenkzeit oder Wartezeit. Was können wir aus dem Leben von Kaleb für uns hier und heute lernen? Zum einen, die Meinung der Mehrheit ist nicht unbedingt der Maßstab für richtig und falsch. Wir verstecken uns sehr oft hinter Mehrheitsbeschlüssen, hinter dem, was andere sagen. Aber Mehrheit hat nicht unbedingt etwas mit Geistlichkeit zu tun. Das Zweite, Unerschrockenheit, die sich auf Gottes Treue gründet, ist angebracht, ist wichtig und richtig. Unerschrockenheit, die sich auf Gott gründet, nicht auf mein Können, nicht auf mein Wissen, nicht auf das des anderen, sondern auf Gott. Und das Dritte und Letzte, wenn Geist, Mut und Glaube wirksam sein sollen, müssen Worte und Taten zusammenkommen. Auch das sehen wir am Leben von Kaleb. Er hat nicht nur geredet, er hat es gelebt, Tag für Tag. Und er hat es ausgehalten, 40 Jahre lang. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, diesen Mut hätte ich auch gerne. Dann kann ich dich darin nur bestärken, diesen Mut hätte ich auch gerne. Vielleicht willst du diesen Mut haben, dann bete drum und Gott wird dich mutiger machen. Gott wird dich segnen mit Mut. Und das wird passieren, es wird nicht unbedingt einfacher, aber leichter. Weil Gott trägt, weil du dich von Gott tragen lässt. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke von ganzem Herzen, dass du der Lebendige bist, dass du der bist, der uns Leben in Überfluss gibt, auch wenn es scheinbar im Alltag ganz anders aussieht. Und doch haben wir dieses Leben in Überfluss, weil du es verheißen hast und weil du über allen Problemen stehst. Seien sie noch so schwer, seien sie noch so grausam, du stehst über all unserer Not. Und so hilf uns, dass wir immer mehr auf dich vertrauen, statt auf uns oder Ärzte oder sonst irgendwas. Wir wollen uns auf dich verlassen, mehr und mehr, denn du bist es, der unser Leben im Griff hat. Hilf, auf dich zu schauen und nicht auf die Berge von Problemen. Hilf uns wirklich, auf dich zu schauen. Sei es in der täglichen stillen Zeit, im Lobpreis, einfach, dass wir auch hinsetzen und hören und fragen, Herr, was hast du mir jetzt zu sagen? Hilf, dass, ja, oder stärke du unseren Glauben, mehre du unseren Glauben. Hilf, dass wir an dir dranbleiben und lass uns dadurch immer mutiger werden, Schritt für Schritt. Ja, und so segne uns auf unserem Weg im Alltag und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gib uns deinen Frieden Tag für Tag und lass uns in deiner Fülle und aus deiner Fülle leben, Stunde für Stunde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Amen.